Wir leben in einer Welt, in der es die neue Normalität ist, fehlerhaft ernährt zu sein. Das heißt, es geht uns so gut. Wir können alles kaufen. Es muss eigentlich in Österreich niemand hungern. Es gibt natürlich schon Leute, die arm sind, aber wir müssten nicht verhungern und trotzdem sind wir unterernährt. Unterernährt in einer Richtung, dass uns viele wirklich wichtige Stoffe fehlen, wie Vitamine, Aminosäuren, durch einseitige Ernährung.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit einer ganz besonderen Frau, nämlich unserer persönlichen Ärztin.
Ja, unsere Ärztin Dr. Sabine Wied-Baumgartner. Hallo Sabine.
Herzlich willkommen.
Oh, danke, dass du uns empfängst. Wir sitzen bei dir in der Praxis. Ein komisches Gefühl. Normalerweise sitzen wir da immer nur, wenn es uns schlecht geht und wir uns behandeln lassen. Heute sitzen wir völlig gesund und lebensfroh da bei dir, weil wir gesagt haben, es gibt so viele medizinische Themen, über die wir reden können miteinander, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen.
Wobei, es stimmt ein ganz, was du gesagt hast, weil wir ja oft auch kommen, um vorzusorgen, dass wir nicht krank werden. Und da hast du ja einiges im Angebot, liebe Sabine, was jetzt für den vielleicht...
Ja, das wichtigste Infusion haben wir am Tisch stehen. Wir stoßen einmal an, ein frisches Gösserbier. Cheers.
Cheers. Prost, herzlich willkommen.
Generell, was sagst du zum Thema Alkohol, Bier? Wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus?
Alles in Maßen genossen ist erlaubt.
Was sind Maßen?
Nicht in Maßen, sondern in Maßen.
Was?
Das hat der Karl irgendwie ein bisschen falsch verstanden.
Ja,
aber Sabine, fangen wir mal von vorne an. Du hast Medizin studiert. War das, ich bin ja da auch ein bisschen vorbelastet, weil das war eigentlich immer mein Traumberuf als kleiner Bub. War das bei dir auch schon als kleine, klar, ich wie Ärztin?
Ja. Das habe ich schon im Kindergarten gewusst und das wollte ich eigentlich immer werden. Es ist nicht immer leicht gewesen, muss ich sagen. Ich war nicht so die allerfleißigste in manchen Jahren, aber es hat mir viel Lebensbildung gegeben und viel Reisen ermöglicht und Einblicke in andere Welten und hat auch meine Liebe zu den Sprachen ein bisschen gefördert. Ich glaube, ich habe es ziemlich genossen.
Das verbindet mich wieder mit dir, weil ich war sehr lang studiert. Wie lange hast du letztens studiert?
Ich sag's nicht. Das wäre peinlich, aber man kann es ausrechnen. Am Promotions. Nein, ich habe schon Dinge daneben gemacht. Ich habe auch fleißig gearbeitet. Das ist nicht so, dass ich faul war. Aber ich habe mir Zeit lassen und wirklich das Leben genossen.
Und warst viel im Ausland auch? Du warst zum Beispiel
in
Guatemala, El Salvador.
Ja, natürlich. Ich habe viele Reisen gemacht und habe die Sprachkenntnisse genützt, was mir immer noch sehr Spaß macht, wenn ich Multikulti-Patienten habe, wenn spanisch sprechende Patienten zu mir kommen und dann kann man wieder ein bisschen üben, das ist immer lustig. Und natürlich auch das Wissen von anderen Ländern mitzubringen. Wir sind nicht die alleinigen Herrscher der Medizin. Man kann sehr, sehr viel lernen von anderen Menschen, von anderen Völkern. Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, in der Diagnostik zu Geräten zu greifen, die für uns ganz alltäglich sind, wie dass man sagt, na, machen wir schnell ein CT, machen wir schnell ein Ultraschall, machen wir schnell ein MR. Also diese Dinge sind in vielen Ländern nicht möglich. Und wir können uns da sehr, sehr glücklich schätzen, eine gute Diagnostik zu haben.
Da kommen wir ja schon ein bisschen zum Pudelskern. Das ist ja bei uns zwar interessant, aber Skala ist ja so, wie soll ich sagen, eher so der Schulmediziner.
Ja.
Also du vertraust da ganz auf die Medizin, auf die Schulmedizin.
Ich wollte das ja auch immer studieren, Medizin war eigentlich immer mein oberstes Lieblingsfach. Ich habe es dann nicht gemacht wegen der Matura-Reise. Das hat mich verfolgt. Aber ich schließe es tatsächlich nicht aus, mich nochmal zu inskribieren und Medizin zu studieren, so nebenbei, wo ich mir auch Zeit gebe, weil mich einfach das Wissen interessiert. Ich habe mittlerweile alle Bücher daheim, die ich fürs erste Semester brauche, habe da auch die Hälfte schon gelesen, weil mich das Wissen interessiert. Deshalb vertraue ich sehr auch auf die Schulmedizin, bin aber auch nicht so abgeneigt von der alternativen Medizin, wie du immer tust.
Ja, jedenfalls, das wollte ich gerade ansprechen. Also so, wir haben da manchmal so ein bisschen Diskussionen. Ich bin ja mehr so der, der sagt, gesamtheitliche und vielleicht so ein bisschen das TCM-Thema und so weiter und so fort. Wie siehst du das Ganze? Ist die Schulmedizin ein Teil des Ganzen? Ist die Schulmedizin die alleinige Wahrheit? Wo sind wir denn?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Die Frage stellen wir seit 22 Jahren. So lange bin ich niedergelassen als praktizierende Ärztin, weg vom Krankenhaus sozusagen. Für mich ist das Ganze ein Brückenschlag. Es soll nicht sein, dass man sagt nur oder nur. Mhm. Es heißt ja nicht umsonst komplementär, ergänzend. Ja. Was ich mir rausnehme von der Schulmedizin, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist eine absolute genaue Abklärung. Darum bin ich ein Verfechter für Labormedizin. Mhm. Ich bin der Meinung, ich muss sehen, was fehlt. Wo kann ich ansetzen? Am besten schon in der Präventivschiene, also vorsorglich. Nicht erst, wenn es spät ist, wenn ich kurativ handeln muss, sondern die Prävention, die Vorsorge sollte sehr groß geschrieben sein. Und da brauche ich einmal ein gescheites Labor, da brauche ich ein Büdel vom Körper und ich muss halt einmal genau eine Anamnese machen, genau hineinhören. Da kommt wieder das holistische System, was der Kalle angesprochen hat, das Ganzheitliche, dass ich sage, nicht ein Pass pro Toto, mein Gott, nein, den sticht es dort, das wird unbedingt nur das Herz sein. Das mhm. kann das und dies und jenes sein und einfach wirklich das ganze Bild vor dem Auge haben und was ich dann mit dieser Message mache endgültig, ob ich sage, schauen Sie her, rein schulmedizinisch, was wir gelernt haben an der Universität, würde ich das machen, ergänzend kann ich das machen. Ich glaube einfach, man darf es nicht so dogmatisch sehen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das auch oft ins Kreuzfeuer der Kritik kommt. Ich kriege sehr viele Zuweisungen von Fachärzten, die mich teilweise nicht kennen, die sagen, die Frau Wied bringt das alles so schön und dann hurt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, nur das oder nur das. Man soll nicht verteufeln, man soll sich das Gute heraussuchen. Das ist meine Meinung.
Wieso wird das dann in einem Medizinstudium oder auch im Fachbereich nicht mhm. allgemein größer gelehrt auch? Mhm. Weil jede alternative Medizin ist mhm. ja, wird ja immer nur belächelt eigentlich. Es wird ja so gut wie gar nichts ernst genommen, was irgendwie alternative Medizin ist.
Ich verstehe das sehr gut. Ich sage da ein Beispiel von mir. Ich war natürlich das ja hindoktriniert vom Studium her, Schulmedizin, das nur das Alleinige und so weiter. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, damals an der Universität in Graz noch, dass eine Gastprofessorin aus China da war und uns anhand der EEG-Aufzeichnungen gezeigt hat, wie das Hirn sich verändert, wenn du eine Migräne hast, starke Kopfschmerzen und du setzt also vorher EEG, dann die Akupunkturnadeln gesetzt mhm. und nachher. Und das war für mich ein Wahnsinn, das war ein Aha-Erlebnis. Die Patientin hat gesagt, Wahnsinn, mir geht's richtig gut. Haben wir gedacht, okay, sei kein Zweifler, lern's. So mhm. bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich die Akupunktur gelernt habe. Dann hat mich die traditionelle chinesische Medizin interessiert. Und das ist von einem ins andere gegangen. Dann hat mich interessiert, also was ich dazu sagen möchte, es war damals schon so, dass das schon universitär begleitet war. Ja? Mhm. Das war an der Neurologie damals. Das heißt, das war schon in meiner Zeit, dass man Schritt für Schritt Sachen, die evidenzbasiert waren, die Studien belegt waren, dazugeholt hat. Nun ist nicht unbedingt alles studienbasiert, es sind viele Erfahrungsberichte, kann man sagen. Wenn man 2000, 3000 Fälle hat, dann spricht man nicht von einer Studie, dann spricht man von Erfahrungsberichten oder Cochrane Studies, das kennt ihr als Wirtschaftler eh. Und denke ich mal.
Natürlich.
Und so ist man immer mehr interessiert, was man additiv machen kann. Ja? Mhm. Sprich die orthomolekulare Medizin, die Lehre von den Mineralien, Vitaminen, Aminosäuren. Das ist ganz spannend und wenn man sich das ein bisschen beleuchtet, das ist viel Biochemie dahinter, das hat viel Rationales dahinter.
Viel klassische Schulmedizin du auch wieder dahinter. Ja. Chemie, Biologie, ja, genau. Klassische Reaktion.
Ja, Physiologie, reagiert der Körper. Ja. Ja. Auch wenn man sich dann ein Ernährungstool noch hineinzieht und sagt, boah, das möchte ich jetzt auch noch lernen, weil Ernährung ist ja natürlich auch ein Riesenthema, gerade heutzutage, wo es so viel Convenience-Food gibt, ist dem sicher auch oft
ausgeliefert. Bin ich ja bei dir schon gesessen mit meiner Glutenunverträglichkeit?
Hätte ich mir nicht sagen traut, aus Datenschutzgründen, aber sehr, sehr viele. Ich kann nur meine eigenen Söhne heranziehen, die auch Unverträglichkeiten haben. Aber sehr, sehr viele Menschen gehen oft irre und sagen, du, ich habe immer Blähungen, mir tut immer alles weh. Ich habe sehr viele EKGs schreiben lassen, weil die Leute oft ein sogenanntes Rheumheldsymptom haben. Die sind furchtbar aufgebläht. Wow. Dadurch geht es Zwerchfell auf und so, du, ich spüre es am Herz. Mhm. Es ist aber nicht das Herz, sie haben einfach Blähungen. Und das ist aus verschiedenen Gründen, es kann genauso Histamin sein, auch Histamin ist ein großes Thema. Wir sitzen beim Bier, drum in Maßen genossen verträgt man alles, aber auch Fisch, Salami, Käse, auch Sushi, wenn es nicht ganz frisch ist, das ist auch so ein Hype, Sushi, wir gehen Sushi essen. Und wenn der Fisch nicht ganz frisch ist und die Menge umso größer ist, die man konsumiert, kann es sein, dass der Histaminspiegel extrem raufgeht. Sicher jeden Tag. Und das sieht man halt dann wirklich nur, wenn man ein Labor gescheit macht.
Was soll man denn da mal machen jetzt als normaler Mensch? Auch wenn es mir vielleicht nicht gut, nicht schlecht geht, weil man weiß es ja nicht. Ist das Blutbild einmal das Wichtigste? Oder was ist denn da?
Also bei mir war es so, kann ich eigentlich von mir reden, mir ist es nicht gut gegangen. Ich habe mich ständig schlapp gefühlt, ich habe mich ständig K.O. gefühlt und habe das von mir selber nicht gekannt, weil ich immer Energie habe.
Dann hast du erst einmal ein Bier aufgemacht.
Dann habe ich mir ein Bier aufgemacht und dann habe ich mir gedacht, schau, jetzt bin ich Wittbaumgärtner. Und du hast dann eigentlich das Labor gemacht und dann sind wir drauf gekommen, dass es am Gluten liegt.
Ich habe da einen schönen Spruch gefunden vom Global Nutrition Report. Da ist ja jährlich ein wunderbarer Kongress über Ernährung und da sagt ein sehr gescheiter Mensch, wir leben in einer Welt, in der es die neue Normalität ist, fehlerhaft ernährt zu sein. Das heißt, es geht uns so gut. Wir können alles kaufen. Es muss eigentlich in Österreich niemand hungern. Es gibt natürlich schon Leute, die arm sind. Das möchte ich damit nicht vom Tisch weisen, das ist wirklich richtig schlimm. Aber wir müssten nicht verhungern und trotzdem sind wir unterernährt. Unterernährt in einer Richtung, dass uns viele wirklich wichtige Stoffe fehlen, wie Vitamine, Aminosäuren, durch einseitige Ernährung. Ich möchte jetzt gar nicht in eine Richtung vorpreschen, aber ich sehe halt sehr oft bei den Blutuntersuchungen, dass eklatante Dinge fehlen, was weiß ich, Eisen, Vitamin B12. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, beim Vitamin B12 ist es halt so, wenn ich zum Beispiel 10, 12 Jahre gar kein Fleisch, keine Milchprodukte, nichts in die Richtung schnabuliere und auch nicht rohes Sauerkraut, wo sehr viel Vitamin B12 drinnen ist, dann kann es passieren, dass die Speicher leer sind und man wirklich in so eine sogenannte perniziöse Anämie reinkommt, wo wenig zur Blutbildung beigetragen wird. Das ist ein wesentlicher Stoff für die Generierung der roten Blutkörperchen und dass einfach Magenweh erscheint, weil einfach dieses B12 so fehlt.
Das war früher im Dreck, oder? Das haben wir früher aufgenommen, weil es im Dreck in der Erde war, oder? Und
Vitamin B12 ist Fluss. Natürlich viel im Fleisch. Ja? Das ist viel im Fleisch drinnen.
Ist das dann eine Modeerscheinung jetzt von den Vegetariern, dass die dann oft Probleme kriegen wegen dem?
Ja, außer ich will nicht in eine Richtung jetzt, dass du sagst, ist eh klar, weil es eine Fleischfresserin ist. Nein, gar nicht. Ja, wenn man das macht, dann glaube ich, muss man sich das schon mal kontrollieren lassen und sagen, hey Doc, schau mal nach, was fällt mir denn? So irgendwas zusätzlich dazu tun, was einnehmen oder kannst du mir was spritzen oder wie auch immer.
Weil das sind ja der Karl und ich auch ein bisschen unterschiedlich. Der Karl ernährt sich ja hauptsächlich vegetarisch, auch vegan zum Teil.
Ja, hauptsächlich.
Und ich so gut es geht. Ich mag schon. Der lässt kontrollieren.
Ich mag schon ein gutes Steak haben. Also.
Wie ich sage, alles im Maßen. Aber Steak wird man nicht jeden Tag essen. Man wird auf gutes Fleisch zurückgreifen, wo man weiß, wo es her ist. Vielleicht kennt man das coole Mono selber. Das war halt das, was man sich wünscht am Bauernmarkt. Das soll jetzt kein Plädoyer fürs Fleisch sein, aber was ich meine, ist einseitiges Essen. Auch Menschen, die jeden Tag sagen, ich brauche jeden Tag mein Fleisch, sind heillos übersäuert. Man muss jetzt einmal wirklich alles abwiegen und vom Zucker haben wir heute schon gesprochen. Zucker ruiniert halt im Körper sehr, sehr viel und so viele andere Stoffe.
Dann fast die Droge Nummer eins eigentlich, wo keiner weiß, dass so eine Droge ist.
Ich bin süchtig, wirklich. Also, ich bin wirklich, ich tue mir echt schwer. Ich tue ja gerade ein Haus renovieren und brauche da immer scheinbar Energie, weil ich halt trotzdem viel auf der Baustelle bin, dann noch viel nebenbei arbeite und so 14, 15 Stunden Arbeitstage habe. Und dann glaube ich immer den Schein zu haben, dass man halt so eine coole Energie gibt. Und irgendwann schaffst du es halt irgendwann nicht mehr, dass du wegkommst davon. Also ich merke das total, dass es ganz schwer ist, jetzt einfach mal nur auf Cola zu verzichten.
Weil es da schnelle Energie gibt.
Ja.
Ich sage immer, die Damen kommen oft zu mir und sagen, Ma, Frau Witt, ich esse so gerne einen Schoki. Und ich sage immer, die schnelle Energie für die Frau, weil wir greifen halt wirklich einmal so einen Ripperl Schokolade. Und ich habe mir rausgesucht, also 5,7% der Bevölkerung hat einen überhöhten Blutzucker.
Ja? Wie viel?
5,7% bei uns.
Das erschreckt mich eigentlich eh nicht.
Naja, damit liegt aber Österreich im Positive Ranking auf dem 7. Platz. Das ist für so ein kleines Land eigentlich schon sehr hoch.
Wir essen ja so viel Zucker wie ein Mensch vor 100 Jahren. Vielleicht in einem Monat essen wir in einem Tag oder was. Also das ist ja unfassbar.
Du sagst das. Es ist oft verarbeitet natürlich, und weil du sagst, vor 100 Jahren, da habe ich auch ganz was Nettes zusammengeschrieben für euch, sehr plakativ, den Unterschied zwischen Ernährung von unseren Urahnen und uns selber. Ein Beispiel. Ja. Die Folsäure zum Beispiel, das ist ein B-Vitamin, eine Diva, sage ich immer zu meinen Patienten, wie eine schöne Frau. Also ein rühr mich nicht an irgendwo, was normalerweise im grünen Gemüse am besten ohne Kochen genossen wird. Ja. Folsäure ist sehr schwierig hineinzubekommen. Unsere Urahnen haben 360 Mikrogramm pro Tag gekriegt, wir kriegen 170. Das ist wenig.
Ja.
Genauso beim Vitamin C, 600 Milligramm haben die damals gehabt, wir haben ungefähr 80. Dass man sich ein bisschen vorstellen kann, 80 Milligramm sind 1,5 Abfall. Mhm. Ja? Mhm. Nur, dass man sich ein bisschen verbildlichen kann. Und so geht es durch, auch mit den Mineralstoffen. Also das hat alles extrem nachlassen. Wir sind sehr brotlastig. Mhm. Mir geht es oft so, wenn ich einen langen Tag habe, wenn ich 12, 13 Stunden arbeite, sage ich, boah, wo hol ich mir heute ein Essen schnell zum Mittag?
Ja, überall ist Brot dabei.
Überall ist Brot dabei. Dann ist nur am gescheitersten, wenn man so einen Pott, wo sie holt, so eine Suppe, wo ein bisschen was drinnen ist, ein Gemüse oder vielleicht ein Lachs oder sowas. Mit dem kommt man ganz gut um die Runden.
Ich weiß das selber durch meine Glutenunverträglichkeit. Ich habe ja auf deinen Rat hin fast 2 Jahre glutenfrei gelebt. Und es ist echt schwer, in Österreich irgendwo eine schnelle Jause zu finden, wo kein Brot dabei ist. Eigentlich ist ja, ist echt wirklich schwierig.
Du sagst das extrem, ja.
Ja, gesundes Fastfood generell, also jetzt da ja, wieder auf die vegane Ecke zu kommen, das ist, finde ich, noch völlig unterschätzt, wie gutes veganes Essen es gibt, weil einfach zu wenig Angebot noch da ist, wird aber sicher mehr werden, also bin ich mir sicher. Und viele werden sehen, das Fleisch brauchst du eigentlich gar nicht so oft. Das ist oft einfach das nur das, der Geschmack.
Der Geschmack, ganz
und,
genau.
Und den kannst du aber ganz anders herstellen. Ja.
Vollkommen richtig, da haben wir sehr viele gute Anbieter in Oberösterreich, wie wir wissen, ohne Werbung zu machen. Ein wesentliches Thema ist auch noch das Glutamat. Glutamat ist in den letzten 70 Jahren ums Fünffache gestiegen, müsst ihr euch vorstellen, das ist richtig viel.
Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil unter deiner Praxis ist der Don ein extrem guter Chinese, zu dem ich gern gehe. Und ich hätte mir jetzt nachher dann was reingehauen von ihm, aber das ist auch schwierig, gell, mit Glutamat.
Glutamat ist ein Riesenthema. Das alles, was E620, 21, E625 ist, das ist Glutamat. Glutamat ist gemein, weil es eigentlich ein Mastmittel ist. Und
man sieht an uns.
Nein, ihr seid sehr schlank. Weil es das Sättigungszentrum vom Gehirn beeinflusst und natürlich auch ins Suchtzentrum eingreift. Das ist ein Riesenthema, das Glutamat. Und weiters besteht auch Wechselwirkung zum Dopamin. Ihr wisst schon, die Botenstoffe fürs Gehirn. Das heißt, es erhöht die erregende Funktion im Gehirn und ist auch potenziell allergieauslösend. Wie kommen denn oft die Patienten, die sagen, du, ich habe immer so Kopfweh nach dem Essen, mir ist schlecht, ich habe Durchfall. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt halt schon asiatische Lokale, wo ich dann anschließend sofort im Klo verschwinde, weil es gleich dort bleibt sozusagen. Ja. Und das ist mitunter das Glutamat, was so viel eingesetzt wird. Also das ist eine teuflische Geschichte.
Was kann man denn tun jetzt aus Gesellschaft oder in politischer Weise?
Weil es ist ja trotzdem jetzt für den Laien auch nicht so einfach.
Nein,
mit E620 und Glutamat und Zucker und Vitamin
was mehr. Was darfst du oder essen? Es ist so kompliziert, gerade wenn du als Mann im Supermarkt stehst, dass ich mich oft sehr verloren.
Ja. Also ich bin Mutter von 2 Söhnen, wie ihr wisst, die 21 und fast 20 sind, die sich sehr gut versorgen, weil sie auch Studenten sind und weil die Mama nicht den ganzen Tag daheim ist und unterstützt. Die Burschen kochen sie eigentlich sehr gut, auch glutenfrei, vor allem der Philipp, für Reisgerichte, aber Dinge auch, die sie ins Glutenfreie bewegen, wie Quinoa, Amaranth, Hirse, Mais. Also es geht ein bisschen in meine Lieblingsrichtung nach Lateinamerika, wo man sehr maislastig ist. Natürlich könnt ihr jetzt sagen, es gibt ja Genmais auch, natürlich. Man muss halt wirklich schon mit der Lupenbrühe einkaufen gehen und einmal schauen, was ist denn da eigentlich wirklich alles drinnen. Und ich glaube, man kann sich sehr gut versorgen, auch mit einfachen Speisen. Da habe ich viel von meinen Söhnen gelernt, weil ich bin halt nur eine alte Hausfrau sozusagen. Ich habe es von der Mama gelernt. Wir haben halt nach einem gewissen Schema gekocht und ich habe da sehr viel annehmen dürfen, was man machen kann, aus rote Rüben zum Beispiel oder wie man sich schnell aus Salsa macht, ohne dass ein Fleisch drinnen ist. und dass man nicht so einen aufblähenden Magen nach dem Essen hat. Also ich glaube, da kann man sich wirklich richtig gut damit beschäftigen und ein paar, so 5, 6 Speisen machen, wo sich mein Sohn, der einmal in der Woche wo arbeitet, neben dem Studium, sein Mittagessen mitnimmt. Das sind halt dann glutenfreie Nudeln oder Nudeln mit einem Erbsprotein drinnen oder Quinoa oder. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit schon. Aber ihr habt recht, eine schnelle Jausen ist heavy.
Ja, gehört das gescheiter beschriftet im Supermarkt?
Absolut.
Also weil es wird ja jetzt schon diskutiert wegen Herkunftsbezeichnung etc. Ja, eigentlich müsste das alles umstehen, oder?
Ja, ihr habt recht, aber es ist sehr verschlüsselt manchmal. Mhm. Und dass man sich denkt, boah, das Zeug ist jetzt 10.000 Kilometer weit gefahren, soll das überhaupt noch irgendwas drinnen haben? Und ich glaube, das ist auch das Thema. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin ist schon in ihren Vorschlägen in der Zufuhr von Vitaminen viel höher gegangen. Ja, wir sagen immer noch, zum Beispiel, wenn ich Vitamin C heranziehe, 100 Milligramm am Tag reicht. Das sagen wir schon lange, dass das nicht mehr reicht. Gerade jetzt, wo es gilt, das Immunsystem zu boostern. Wir wissen ja, mit was wir seit 1,5 Jahren zu tun haben. Wir haben mit einer schweren Infektionskrankheit zu tun, aber auch, wenn das nicht der Fall ist. Wir haben Grippe. Jetzt ist die Grippewelle wieder da. Ja. Ich habe die Wochen sehr, sehr viele Leute krankgeschrieben, weil halt einfach auch das mit den Masken nicht mehr so genau ist. Mhm. Ich war das ganze Jahr nie krank. Es hat mich keiner angehuscht, keiner angeschneizt beim Abhuchen, wenn mal passiert, gerade wenn du die Kinder hörst, die machen das ja nicht fleißig. Tief einatmen, tief ausatmen und schon biegt irgendwas in dein Gesicht. Es ist halt wirklich einfach so.
Ja.
Und das ist absolut weggefallen das Jahr. Und jetzt ist das halt wieder ein bisschen lockerer für manche, für mich nicht. Mhm. Ich arbeite streng natürlich mit Maske, das ist klar. Und auch im Supermarkt geht man natürlich mit Masken. Und das ist was, was ich mir beibehalten werde, jetzt noch längere Zeit, weil das sehr angenehm ist.
Ja, weil man einfach nicht krank ist.
Ja.
Das merken wir auch. Wir haben natürlich viel weniger dieser Massenauftritte, wo so viele Leute zusammenkommen. Jetzt schon wieder ein bisschen gewesen im Sommer. Aber so, ja, 4000 Leitfestel, wo es halt dann durch die Medien durchgehst, haben wir nicht. Und dadurch sind wir auch viel gesünder, finde ich auch. Also wir haben viel weniger dieser, ja, schon diese.
Ich vermisse es trotzdem.
Vermissen du es auch.
Wir alle vermissen.
Aber klar, so Infektionskrankheiten, die du halt mal schnell holst, weil einer die anhust, was du früher nicht gedacht hast. Das ist natürlich voll der Zweck.
Wir haben das sehr publik gemacht in unserer Praxis, dass Vitamine, Power-Vitamine, also dass es Power-Vitamine gibt, Infusionen gibt, dass die Leute sie auch oral, das heißt mit Kapseln versorgen sollen, dass der Zinkhaushalt stimmen soll, ungefähr 40 Milligramm am Tag. Das haben wir auch ganz groß weitergegeben, wenn uns wer angerufen hat, was soll ich tun für das Immunsystem? Dass es boostern, dass mit Vitamin D vorsorgen, dass gut geschützt seid, C. Wir haben das einfach am Telefon den Leuten gesagt.
Vitamin D ist doch auch so was, was jedem fällt, oder?
Ja, du hast recht, ich kontrolliere es ja natürlich.
Im Winter fällt es eigentlich jeden,
oder? Nehme ich auch per Tropfen ein, das ist ganz easy.
Sehr gescheit.
Ja. 2 Tropfen am Tag.
Das hat deine Mama schon gegeben im ersten Lebensjahr, weil ich habe es auch meinen Burschen gegeben, aber ich habe es weitergeführt. Über mich ist immer gelacht worden, weil ich war ein bisschen ein Vorreiter in der Orthomolekularmedizin. Da haben sie gesagt, ah, du mit deinen. Aber ich glaube, es war gescheit, weil man hat eine Studie gemacht, wo man sagt, im ersten Lebensjahr begleitet man die Kinder mit Vitamin D-Tropfen und dann setzt man es oder hat es abgesetzt früher und dann sind die Kinder fast im Wachstum in so ein bisschen Arachitis reingekommen. Und Rachitis, wisst ihr, diese Knochendeformitäten, so streng war es natürlich nicht, wie früher, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo so viele Kinder Rachitis gehabt haben. Aber man sieht es schon, oder auch mit Zahnfleischbluten. Ich sehe so viele Leute, die sagen, ah, Frau Witt, ich habe so viele Zahnfleischbluten, das sind Vitaminmängel. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das zuführt. Und nur mal zum Vitamin D zurück, das ist nicht nur für so ältere Frauen wie mich wichtig, wegen einem Knochenstoffwechsel, wegen Angst vor Osteoporose, sondern auch für euch. Es gibt wenig Sonne im Winter, heute ist ein schönes Tagerl draußen, aber das ist ein Ausnahmetag. Es ist 5 bis 6 Monate in Österreich relativ finster. Wir gehen, der Kalle natürlich schon, der geht kurzärmelig immer und ist immer draußen, geht auch schwimmen im Winter und sticht das Eis auf. Ja, das ist ja toll fürs Immunsystem. Nur viele Leute sind halt eingemummelt in einem Mantel, ein Kapperl, eine
Haube. Kommt kein Sonne an die Haut.
Und das fällt uns halt ganz einfach. Und ich messe das natürlich und schaue und sage, sie sind aber weit drunter. Ganz egal, welches Alter, ob das jetzt mein Alter, euer Alter oder meine Kinder sind, grundsätzlich haben wir zu wenig Vitamin D. Und das wissen wir jetzt mittlerweile. Das wird gut substituiert, gibt auch gute Anbieter, die Apotheker sind da auch sehr hilfreich immer und sagen, hey, wisst ihr, schaut auf euch, das Immunsystem wird damit geboostert. Ja, das finde ich ganz wichtig.
Warum tut man das nicht ins Leitungswasser zum Beispiel oder ins Bier?
Das ist gefährlich ins
Leitungswasser. Naja, ich meine, was? Wenn das jeder braucht und es tut jedem gut, warum hat man da nicht ein bisschen Vitamin D, Eisen?
Ich möchte in meinem Leitungswasser gerne nichts anderes wie Leitungswasser.
Ja, was?
Mich nervt das Chlor schon.
Wir reicherten genug Mineralien drinnen, um ehrlich zu sein.
Ja, und die werden auch schon ausgefüttert.
Ihr sagt es. Wir schauen uns natürlich auch immer wieder das Wasser an. Ich habe ein Haus am Attersee, wo wir einen eigenen Brunnen haben, da muss man das Wasser kontrollieren. Mhm. Wir haben sehr viele Mineralien dort drinnen, in Linz gar nicht.
Mhm. Weil es natürlich die Mineralien, das Eisen ja auch jetzt die Leitungen schier macht und im Badezimmer muss mehr putzen, deswegen füttern sie das Eisen aus, obwohl es eigentlich gesund wäre.
Ja, du sagst das. Und ich sehe auch sehr viele Patienten, die Vollblutmineralanalysen machen, die in Deutschland machen. Ich habe ein paar Labors draußen, wo ich Blut einschicke. Du weißt das von der Nahrungsmittelgeschichte. Und ich finde bei vielen Quecksilber und Blei erhöht. Ist ganz interessant. Ich bin hier in einem sehr, sehr alten Haus. Ihr kennt das Gebäude. Seit Babysatz, ja. Das Haus ist wirklich sehr, sehr alt und hat Bleirohre. Und da muss man sich auch überlegen, natürlich trinke ich überhaupt ein Wasser. Ich habe einen Wasserspender draußen stehen, trinkt das Wasser nicht. Ja.
Echt?
Mhm. Man sieht das in den Mineralstoffanalysen, dass Blei oft drinnen ist oder Quecksilber.
Dann weißt du schon, der wohnt in einem alten Haus.
Wohnt in einem alten Haus und Bleirohren. Oder ist Rennfahrer oder wie auch immer. Ja. Ja. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. es gibt auch diese Dinge natürlich. Ja, aber das muss man auch.
Aber wenn man jetzt das Gespräch der letzten 15 Minuten zusammenfasst, würde sie eigentlich extrem viel der Volkskrankheiten, wegen denen die Leute zu dir kommen, durchs Essen lösen lassen, oder?
Oder durch Vitaminzufuhr.
Und durch Zufuhr absolut. Von. Aber eigentlich würde sie alles oral lösen lassen.
Eigentlich ja.
Sie das ist generell fürs Leben.
Generell. Ihr sagt das. Ja. Du bist, was du isst und so weiter. Oder umgekehrt, ja. Und es ist wirklich
geht da die Schulmedizin in Europa wieder auch weniger weit, weil du viel in Südamerika bist oder auch die chinesische Medizin angesprochen hast. Mhm. Die Chinesen, aber auch die Südamerikaner legen ja viel mehr Wert auf Medizin aus dem Essen auch, oder? Mhm. Haben wir das irgendwie auch verlernt in Europa und im normalen Westen?
Es gibt einige Kollegen, die sich mit der europäischen Heilkräuterkunde auseinandersetzen. Es gibt sehr, sehr gute Kollegen, die das wieder entdecken und sagen, hey, wir haben eh Kräuter da, wir müssen es nicht importieren von 12.000 Kilometer weit her. Und das hat auch wirklich seinen Bestand. Oder wenn man auf die alten Klosterbrüder schaut, die waren ja alle gar nicht blöd, das waren blitzgescheite Leute. Ja,
die haben Bier gemacht.
Unter anderem, du sagst das. Und Kräuteressenzen, oder ich verwende gern nach dem Essen den Bittersegen von der Hildegard von Bingen, eine blitzgescheite Frau, eine Nonne, die sich viel mit Kräuter auseinandergesetzt hat. Ich nehme das nach dem Essen, wenn ich was Garstiges gegessen habe, auch ich was Garstiges. Oder wenn ich denke, puh, heute war es irgendwie zu viel, dass ich diese Bitterstoffe habe, dass ich einfach besser verdauen kann. Und das sind,
das hat Thomas schon gesagt.
Genau,
ein Bitterschnaps hast du ja nach dem Essen.
Ein Unterberg.
Ja. Generell Kräuter. Ich meine, das ist ja.
Ich bin da ganz bei euch. Also, man könnte mit der Ernährung, mit dem Lifestyle einiges machen, aber da sind wir nur bei einem Thema, was ich auch nicht hinter anstellen möchte. Das ist der Stress. Mhm. Ihr zwei habt auch viele Auftritte, ihr seid viel unterwegs, ihr seid viel Medien ausgesetzt. Stress kann sich auch in der zellulären Ebene auswirken. Mhm. Nicht nur, dass man sagt, boah, ich habe ja 10 Sachen gleichzeitig zu tun und das und das und das, sondern Stress geht in die zelluläre Ebene in Form von oxidativem, nitrosativem Stress. Das kann man messen, dieses Stresslevel. Und auch da sagt man, da müssen wir dringend schauen, was ist da schon in Mitleidenschaft gezogen. Das Gehirn kann das oft nicht mehr verarbeiten. Die Neurotransmitter sind zu wenig, um es jetzt ganz simplifiziert zu sagen. Oft haben Leute dann einfach, wie soll ich sagen, Gemütsschwankungen, nennen wir es mal so, und sagen, du, ich bin einfach nicht fit, mir geht es auch so nicht gut, ich hätte so ein gutes Leben, ich habe eine nette Frau, liebe Kinder, aber irgendwas passt nicht. Und da kommt man dann oft drauf, wenn man genau schaut, wir haben jetzt Fast Food schon angesprochen, dass diese Leute zu wenig Neurotransmitter generieren. Da bin ich beim Thema Darm. Darmgesundheit liegt mir auch sehr am Herzen. Darmgesundheit, die Untersuchung des Mikrobioms. Ich war Ende der 80er Jahre in Amerika und da habe ich was gelesen, bei Barnes & Nobles. Ich war einmal Studentin, habe mir dieses blöde Buch nicht kaufen können, weil ich nicht so viel Geld gehabt habe. Aber ich habe es immer wieder gelesen. Die haben mich schon schief angeschaut, weil ich 6 Stunden durchgesessen bin, gelesen habe. Leider hat es kein Handy gegeben, wo ich schnell ein Foto machen hätte können. Also habe ich es lesen müssen. Und da ist immer vom Brain Gut die Rede gewesen. Das haben wir im Studium nicht gelernt. Ich habe nicht gewusst, was ein Brain Gut ist. Darmgehirn, komisch. Was ist das? Und das hat mich so fasziniert, dass da hat es ein Biochemiker, er war eigentlich Biologe und Biochemiker, der Michael Gerschen hat über das geschrieben. Und das hat mich total inspiriert und das habe ich auch nie vergessen. Auch wie ich im Krankenhaus gearbeitet habe, ist mir das immer wieder eingefallen. Und das hat mich dann letztendlich Ende der 90er Jahre nach Deutschland getrieben, wo ich beim Forum Orthomolekularmedizin diese Orthomolekularausbildung gemacht habe und da ist ununterbrochen vom Darmgehirn gesprochen worden. Aber siehst du, das gibt es doch. Der Darm ist genauso gescheit wie das Hirn sozusagen. Auf den müssen wir uns richtig schauen.
Ja. Der steuert viel.
Der steuert viel. Und diese Neurotransmitter, denkt ans L-Tryptophan, eine wichtige Aminosäure, die macht Serotonin und Melatonin. Oft kommen die Leute und sagen, Sabine, ich kann nicht mehr schlafen. Ja. Ich brauche was zum Schlafen, ich brauche was zum Aufstehen, ich brauche Medikamente. Und ich sage, hey, schauen wir uns einmal an, wie der Darm benannt ist. Schauen wir uns einmal, was das ist. Naja, das Essen ist nicht so gut. Viel Stress und so weiter. Also ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, so ein Circulus Viciosus, wo man nicht pass pro toto rausfischen kann, sondern wirklich das ganzheitlich anschauen und sagen, okay, jetzt riecht man mal den Darm her. Dann machen wir das. Also ich glaube, so Step by Step, diese liebgewonnenen Dinge, wo man sagt, ich gehe schnell wo rein und hole mir schnell was, ist nicht leicht für den Körper, nicht leicht zum Verdauen.
Führen diese zellulären Veränderungen dann letztendlich immer zu dem, wovor viele Angst haben, nämlich zum Krebs? Ist das
manchmal
durchaus ein
leider,
Thema?
Du hast recht. Man hätte oft viele Vorzeichen. Ich rede mit jedem Patienten, wir haben 5000 Patienten da, und ich frage immer, sagen Sie mir, haben Sie irgendwas vorher schon gespürt? Na ja, wissen Sie, Bauchweh zwickt und zwackt, aber das hat man ja schnell einmal. Also es wären schon so, wie wir das nennen, Prodrome da gewesen, dass man ein bisschen reinhorcht und sagt, hey, da ist eh was da.
Oder gehen die Leute dann zu wenig schnell zum Doktor, dass man sagt?
Teilweise gar nicht. Gar nicht. Ich habe letztens einen Patienten empfangen, der erbricht seit einem halben Jahr gelb. Ich meine, nach jedem Essen. Und sage ich, bin ich der erste Doktor? Ihr wisst ja, es gibt ja Doktortourismus mittlerweile. Ja, Sie sind der erste Doktor. Sage ich, warum? Warum bin ich der erste Doktor nach einem halben Jahr? Naja, ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich es mit der Gue. Jetzt stütze ich das einmal vor, wenn ich ein halbes Jahr was verschleppe.
Also die kleinen Anzeichen sofort wahrnehmen oder generell, auch wenn es keine Anzeichen hast, einmal herkommen, schauen, wie das Blutbild ist und einfach einmal einen Check machen.
Ja. Genau, oder ich schicke einmal einen Stuhl ein. Die Labors kennen das, die kennen Parasiten außerfüttern, Würmer. Wie viele Leute haben einen Hund? In Hund dann sind Würmer, aber sich selber nicht. Es klingt jetzt schlimm, aber ich habe meine Kinder auch mal entwurmt, wie sie mit der Kotzbussi-Bussi gemacht haben. Das ist so, ja. Aber an solche Dinge denkt man oft.
Kann man den Stress jetzt, weil ich das gerade selber in meinem Leben habe, viel zu tun, Haus renovieren, viel Job, also es läuft gut. Ich habe halt über den Tony Robbins gelernt, den Stress nicht als Stress wahrzunehmen, sondern als viel zu tun. Mir macht es Spaß, mir taugt es, ich weiß, es ist, ich brenne und ich bin auf 180 und der Körper arbeitet, aber ich empfinde es nicht als schlimm. Aber meine Freundin, der wird jetzt steil, die fährt mit meinem Tempo mit, bei der äußert es sich dann bei der Haut etc., die merkt, die kommt nicht mit dem Tempo. Aber kann man das, glaubst du, da lernen bewusst, dass der Stress nicht als Stress wahrgenommen wird, sondern einfach halt viel zu tun ist oder dass der Körper halt fährt?
Du hast das gerade richtig ausgedrückt. Es gibt Stress und Stress. Es gibt den sogenannten Eustress, das ist der, der uns beflügelt, der sagt, boah, geil, wie man heutzutage sagt. Ja. Das ist super, das taugt mir, da komme ich, bin in meiner Kraft. Und dann gibt es das, was dir runterzieht, wo du sagst, boah, heute muss ich aufs Finanzamt, ich muss mit dem Banker reden. Also das, so mal die Negativseite manchmal. Ja. Man muss schauen, dass man das Negative minimiert. Ja, aber wenn du schon drinnen bist in der Spirale, ist das oft ganz, ganz schwierig.
Aber ich sehe mittlerweile halt auch so viel negativen Stress oder was andere Leute als negativen Stress nehmen, als positiven Stress. Weil es mir ja Spaß macht, Probleme zu lösen und was
ja, ihr weiterzubringen. Seid schon einen Schritt und eine Stufe weiter. Auch der Kalle ist, glaube ich, so, ihr habt ein gewisses Phlegma auch entwickelt. Vielleicht durch den Tony Robbins, wo sie ja oft hingefahren seid, wo meine Familie auch schon war und die hochbegeistert waren in London, ihn gesehen zu haben und da praktisch den Einfluss zu. Ich selber habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Nur, das klingt jetzt überheblich. Ich bin so in meiner Mitte. Vielleicht macht das mein Alter oder meine Erfahrung aus. Ich habe auch viel Stress, aber ich glaube, ich kann ihn ganz gut kompensieren. Und das kann aber nicht jeder. Das muss man vielleicht ein Stückchen weit erlernen. Oder sie auch dazu sagen, eigentlich geht es mir so gut. Mhm. Ich bin gesund, ich habe so nette Menschen um mich. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, was war das jetzt? Ja. Steht da irgendwie drauf, Grabstein oder wie auch aber immer. Ja.
Gibt es da als Medizinerin auch Wege, die du empfiehlst, um jetzt diesen negativen Stress abzubauen?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich bin eine, ich konnte zum Beispiel nie Yoga machen. Das darf mich wahnsinnig machen. Ich bin eine Salsa-Tänzerin. Ich bin eine Skifahrerin. Ja, ich brauche solche Sachen. Ich muss mich irgendwo austoben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich wo ruhig hinsetze und in mir weile. Das kann ich bei einem guten Krimi, aber sonst nicht. Ich glaube, das muss jeder ein bisschen für sich selber entscheiden, was einem taugt.
Aber klassisch zusammengefasst, ernähr dich gesund und beweg dich.
Richtig.
Das, was die Ärzte seit 40 Jahren
was
oder seit 30 Jahren sagen.
Denkt an Hugh Booker, der da oben hängt, das war ja auch kein Blätter. Der hat ja auch gesagt, schaut auf euch Ernährung, macht es alles in Maßen. Und mit Maß und Ziel kommt man weiter. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Und man soll sich dem bedienen, was viele meiner Kollegen sagen, die Prävention ist um und auf. Nachher kurativ, das kann jeder. Aber vorher einfach einmal schauen und einmal sagen, boah, wo kann ich denn ansetzen, was fällt mir denn, wo kann ich kleine Stellschrauben bewegen und muss nicht das große Ganze auf mich nehmen. Ich glaube, um das geht es letztendlich.
Zum Thema Darmgesundheit noch eine Frage. Macht es einen Unterschied oder ist es deiner Meinung nach sinnvoll, diese Zeitregeln sie anzueignen mit dem zum Beispiel 16-8, dass 16 Stunden nichts isst, alles isst in 8 Stunden, weil es halt mehr so war früher.
Das machst ja du auch.
Das mache ich auch.
Ja, das ist sehr intelligent. Dieses Fasten, dieses Kurzzeit- oder Intervallfasten macht sicher extrem viel aus. Es gibt ja Leute, die essen ununterbrochen was.
Die sind das war aber egal,
nicht,
früher
auch. Die sind aber nicht dick, zum Beispiel. Die dann frühstücken und 3 Stunden später stehen ein Nussel am Tisch. Und 2 Stunden später ist ein Apfel. Und 1 Stunde später, boah, jetzt ist ja Wurstzähmerl. So, was will ich damit sagen? Die Bauchspeicheldrüsen wird ununterbrochen angeregt, Insulin auszuschütten. Der Körper kennt sie überhaupt nicht mehr aus, der wird ganz narrisch. Und ich glaube, man sagt ja, zwischen 4,5 und 5 Stunden soll man mal nichts essen. Und das 16-8 hat eine Bewandtnis, weil es machen viele Patienten von mir, die nehmen auch schön ab damit oder erhalten sie einfach den Level, dass sie sagen, ich will einfach nicht dicker, das taugt mir, meine Anzughosen passen mir nach wie vor oder wie auch immer. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, wenn man das so macht, wie es der Kalle macht. Ja? Finde ich sehr gut.
Das ist eine gute Entwicklung bei Frühstück mit Bier, ist auch immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Wir stoßen nochmal an mit unserem Gösserbier.
Unbedingt.
Tschüss. Meins ist leider schon leer, wie immer.
Ja, wie immer.
Wir teilen uns da was
ein. Danke, Sabine, danke.
Oh. Prost.
Das ist der Moment, wo wir über Jugendsünden, über lustige Geschichten reden. Du als Ärztin, so viel herumgekommen auf der Welt, du hast sicher irgendwas, was dir mal peinlich war und für alle anderen lustig, oder?
Du warst ja auch in Katar zum Beispiel, Algerien, Marokko. Also,
natürlich. Ich war lange Zeit in Katar immer wieder, weil ich dort die erste Ärztin war, die die Sportmediziner ausgebildet hat in einer Disziplin, die ich in Frankreich gelernt habe, die ich nach Österreich gebracht habe. Natürlich war es spannend. Ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich fliege heute nach Katar. Ich weiß nicht, in welchem Hotel ich bin. Ich weiß nicht, wann ich wieder komme. Er hat gesagt, super. Da stehen jetzt 2 kleine Kinder da. Hoffentlich kommst du wieder gut an. Sei nicht frech, sonst hängst du irgendwo. Du weißt, welche drakonischen Strafen das da gibt. Und ich halte mich sehr schwer zurück mit meinen Meinungen immer. Ja, das war recht lustig. Ich habe dort oft lang gewartet, bis ich vorgelassen wurde zu der Obrigkeit. Und das habe ich mir dann gedacht, wie wird denn das werden, wenn ich jetzt dem Scheich dort das Knie behandeln soll oder die Schulter, wird der aus dem Kleidl rausschlupfen oder nicht? Vor mir, es war oft recht spannend, aber die waren da nicht geschamig, die haben gesagt, ich bin nicht für einer in dem Sinn eine Frau, sondern ich bin ja einer Doc. Und das war eigentlich völlig egal, von welchem Erdball ich gekommen war. Ich war dort immer herzlich willkommen.
Das heißt, du hast dort die Scheichs und wir haben vorher schon mal darüber geredet, auch Herrscherfamilie etc.
Ja,
behandelt.
Das ist die Familie Altani, das kann ich jetzt sagen, retrospektiv, weil ich den alten Emir von Katar schon behandelt habe und auch andere und sie mich immer wieder einfliegen haben lassen, weil ich eine minimalinvasive Schmerztherapie anbiete, die ein Kollege, der leider mit 52 Jahren plötzlich verstorben ist und der Arabisch gesprochen hat, gesagt hat, wann einmal was ist, dann kommt unsere Generalsekretärin von unserem Verband und die ruft es an und wie das erste Mal jemand angerufen hat und gesagt hat, ich bin der Sekretär vom Scheich, habe ich Schallen gelacht, habe ich gesagt, ich bin wo jetzt mit dem anderen? Ich glaube, irgendein Freund ist das, der mich da am Ding hält. Aber dann hat sich rausgestellt, habe ich geschaut, 0021, oh je, ist doch eine arabische Nummer, ja.
Echt?
Ja, und das war spannend. Und das.
Und dann hast du, die haben dann gesagt, komm runter, flieg runter, nimm dein Zeug mit und.
Ja, genau, bring dein Zeug mit. Ich war recht aufgeregt natürlich, ich habe nicht gewusst, wie muss ich mich kleiden, wie darf ich mich verhalten, habe dann ein paar Anstandsregeln erfragt, die haben gesagt, du kannst sein, wie du bist eingeladen als Arzt und wie du dir gibst, ist egal. War sehr spannend, das war, kann ich schon eine lustige Geschichte erzählen. Ich war einmal im Beduinenzelt bei denen und lauter Männer, es war 2 in der Früh, meistens haben sie mir Mitternacht geholt, weil es ja so heiß war am Tag, es hat ja 58 Grad gehabt.
Wow.
Der Asphalt war flimmernd und in dem Hotel, im Torch, wo ich immer gewohnt habe, oder im Four Seasons Hotel, hat man kaum vor die Tür gehen können, weil es einfach so heiß war. Und dann bin ich 1,5 Stunden mit dem Auto in der Middle of Nowhere in die Wüste gefahren. Weiter. Und habe gut, dass ich schon so alt bin, es passiert mir sicher nichts. Ich bin nicht mehr das Beuteschema. Und das war einfach so, dann komme ich hin und der Scheich gestikuliert und Ding und sagt, your English is better, speak to him. Und ich sage, ja, I'm the doctor. Und er sagt, I'm Donald Trump. Das war 2008.
What?
Und es ist darum gegangen, dass die Familie Altani eine Wohnung haben wollte im Trump Tower in New York. Und der Trump sagt zu mir in seiner lässigen Art, sagst dem Volltrottel, ich will ihm keine Wohnung verkaufen. Hab ich gedacht.
Und ich echt? Hab, und hast telefoniert mit dem Donald Trump?
Ja, er hat gesagt, der Englisch ist besser, fragen, warum ich die Wohnung nicht kriege. Dann habe ich mir blitzartig überlegt, obwohl es 2 in der Früh war, was sage ich jetzt? Und habe gesagt, also es ist so. Die Wohnung hat nur 130 Quadratmeter und ihr habt ja so viele Familienmitglieder, es ist viel zu klar für euch.
Boah.
Dann hat er gesagt, then I don't want.
Wahnsinn.
Damit habe ich meinen Kopf selber gerettet, weil wenn ich die Antwort gebe, was der ungeschliffene Mensch zu mir gesagt hat, dann war ich selber tot gewesen wahrscheinlich. Das war eine lustige Geschichte, aber da habe ich schnell schalten müssen, weil das fällt da nicht ein. Schon gar nicht um 2
in der Früh. Wenn der Donald Trump sagt, ich will dem Trottel einfach keine Wohnung verkaufen.
Wortwörtlich, er hat gesagt, sag dem, und das war wirklich ein bisschen ein eigener Typ, also ich muss das schon sagen, hat aber eine tolle Ottomanensammlung gehabt, ihr wisst schon, das sind diese Messerl da.
Das kann man vorstellen.
Da habe ich mir alles anschauen müssen um 2 in der Früh. Ich habe gedacht, bitte lass es.
War da auch noch so ein bisschen Blut dran? Oder?
Glaube ich nicht. Ich habe nicht so genau geschaut um die Zeit. Ich habe dann gesagt, sehr interessant.
Wahnsinn.
Aber können wir jetzt bitte zum wesentlichen Körperteil gehen?
Kann ich dir mal meine Ottomanensammlung zeigen?
Genau. So oder? Wie bei uns die Briefmarkensammlung.
Und du hast die dann behandelt, du hast die Mesotherapie gemacht?
Ja, genau.
Mesotherapie, die, auch dein Steppenpferd quasi?
Ja, das
die
ist
Disziplin,
mein drittes Kind sozusagen.
Ja, die du nach Österreich geholt hast. Genau. Was genau ist das? Was machst du da?
Kurz umrissen, unser Slogan ist wenig selten am richtigen Ort. Das heißt, das hat mich sehr angesprochen, weil oft kommt jemand mit einem verletzten Knie, gerade
über den Bandscheibenvorfall.
Ja, den werden wir heute behandeln. Ich sage dir, das ist super. Ich habe auch selber einen gehabt nach dem Hausbauen.
Ja.
Und auch Kaltgeschütter dazu.
Ja.
Und ich denke mir, da kann man sehr gut Hand anlegen. Das lieben meine Spitzensportler sehr. Warum? Weil es nicht ins Doping reinfällt. Und das habe ich auch mal in Katar beim Pferd machen dürfen. Die haben Rennpferde. Ihr wisst, die Araber, die stehen auf teure Pferde. Und das Rennpferde sind so eigentlich wie Spitzensportler zu erachten. Ja. Und man darf dort auch nicht dopen, man darf gewisse Substanzen nicht verwenden. Darum haben wir ja schon in unsere Kurse einige Tierärzte sitzen gehabt, weil die das natürlich auch fasziniert hat, dass man was tun kann, ohne dass man Doping betreibt.
Das heißt, du spritzt da eine?
Ich spritze aber nur in eine gewisse Schicht. Ich arbeite dafür mit homotoxikologischen Substanzen. Das heißt, das sind pflanzlicher Natur. Ihr kennt vielleicht das Traummehl. Da gibt es eine Salbe auch dazu. Ich bediene mich auch diesen Sachen, aber auch als Hauptträger, Lokalanästhetikum.
Was ist das Procain
hat ein Paraben drin, das weniger nehme oft. Das Lidocain, das hat kein Paraben, also keine Konservierungsstoffe.
Ich habe mich mit dem Thema schon ein paar Mal auseinandergesetzt und darum interessiert es mich. Ja.
Wegen deiner Schulter.
Ja. Procain-Spritzen, aber ja, Lidocain.
Ich arbeite ja sehr viel mit Physiotherapeuten zusammen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das Miteinander. Ich rufe die auch an und ich bin mit viel im Konsens und sage, hey Leute, wenn ich spritze, dann könnt ihr das und das machen, schon mobilisieren.
Mit meiner Physio ist es auch im Konsens, Gott sei Dank.
Ja, das ist auch ganz ein Liebe. Ich rede da gleich über die Irene. Hallo Irene, falls du uns hörst. Seit Jahren gut betreuter Pascal. Ja.
Genau,
Gott sei Dank. Danke, danke dafür.
Da kann ich springen auf der Bühne und kann Gas geben, weil die zwei richten mich immer wieder hin.
Nein, unbedingt. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil es eine minimalinvasive Geschichte ist, wo ich schon wirklich so, so viele Patienten helfen können habe, die austherapiert waren. Und das Wort austherapiert finde ich ganz schrecklich, weil solange nicht alles probiert ist, ist ein Mensch nicht austherapiert. Das klingt so.
Das heißt, zu dir kommen hauptsächlich Leute mit Bewegungsapparatproblemen, die du spritzt. Ja. Wer Angst vor Spritzen hat, wie ist das? Weil es ist ja eine ganz kleine Nadel, oder?
Du musst dir vorstellen, das Nadel ist 4 mm groß und ist hauchdünn, also sogar so ein wehleidiger Mensch wie ich spritzt sich heute wieder das Knie selber. Ihr könnt es gern zuschauen, weil ich habe mir das Knie beim Tennisspielen verrissen. Und ich denke mir, das holen auch Kinder aus. Ich habe auch viele Kinder, ganz, ganz viele Kinder haben wir, die kommen, die auch schon WW haben. Auch Kinder können Verletzungen haben. Mhm. Oder viele alte Menschen habe ich mit so degenerativen Gelenkserkrankungen, oft so alte Mütter, die mit dem Postbus vom Mühlviertel kommen und sagen, einmal im Monat komme ich zur Doktorin, weil dann geht es meinem Knie wieder besser. Warum? Oft sind das so multimorbide Patienten, die vielleicht mit dem Herz was zu tun haben, einen Zucker haben oder nicht mehr gut schnaufen können. Und die kann man sehr, sehr gut versorgen. Ich will nicht sagen, dass das absolut kurativ ist. Ja, das wird nicht mehr, wenn ein Gelenksknorpel platt ist, dann ist er platt, da ist nichts mehr. Ja, aber das einfach schmerzreduziert sind und das nicht so viel einnehmen müssen, weil ich nenne es ja immer chemische Nephrektomie. Was heißt das? Das ist eine chemische Nierenentfernung, ja, weil jedes Schmerzmittel geht durchs Blut in die Nieren, geht in den Magen. Und ich kann mich noch an meine Zeit erinnern bei den Elisabethinen, wo ich wirklich jeden Patienten auf der Dialyse gefragt habe, wissen Sie, warum Sie da gelandet sind? Ja, ich habe 30 Jahre Schmerzmittel genommen. Und das denke ich mir, das hat mich irgendwie auch geprägt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir noch ein paar andere Tools holen und lernen, damit ich diese Dinge minimieren kann. Man braucht Medikamente, ist sicherlich wichtig für den Körper. Es gibt Menschen, die daten nicht überleben ohne ihr Zuckermittel und so weiter. Aber man muss schauen, wo man minimieren kann. Mhm. Und ich glaube, das ist wieder dieser Brückenschlag.
Mhm. Mir würde interessieren, wie siehst du die Zukunft sozusagen der Menschheit? Es wird ja jetzt auch schon am ewigen Leben geforscht von den reichsten Männern der Welt.
Von den Scheichs wahrscheinlich.
Ja, klingt fast ein bisschen wie ein James-Bond-Movie, aber es ist so, ja. Glaubst du, können wir unsere Lebenserwartung weiter verlängern? Wie weit ist es eigentlich möglich? Glaubst du, dass wir irgendwann einmal wirklich ewig leben, wenn wir irgendwie statt ein Herzen einen anderen fürs Gehirn finden? Geht es dann ewig weiter?
Für mich persönlich hoffe ich es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte in Würde sterben. Ich möchte so noch alles machen können, möchte mich selbst versorgen können, aber ich muss nicht anstreben, dass ich 120 Jahre alt werde. Wir haben eine derartige Überbevölkerung in diesem, auf diesem Erdballen. Es gibt ja schon diese Superreichen, die woanders hierfahren, ihr wisst ja.
Am Mars.
diese Urlaube, diese Kurzurlaube in all, ja, ich halte nicht viel davon. Was immer wünschen tät und was vielleicht viel, viel wichtiger ist, dass man dort ansetzt in der Forschung, wo man kurieren kann, dass vielleicht die Stammzellentherapie viel mehr forciert wird. Ich arbeite ja nur mit Vorstufen von Stammzellen, mit diesen Growth Factors, mit den Wachstumsfaktoren, die man im Plasma findet. Ich sehe, was das für heilende Wirkung hat.
Macht auch der Tony Robbins Stammzellentherapie?
Ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich habe einige Patienten gehabt, ich darf es sagen, weil er jüngst für eine Partei angetreten ist in Linz. ich habe diesen Patienten, den Georg, nach Russland geschickt zu einer Stammzelltherapie bei einer Autoimmunerkrankung, die er hat. Ich bin auch im Buch erwähnt, das ist ein Bestseller, glaube ich, den er geschrieben hat für MS-Patienten. Mhm. Und ich denke mal, Stammzellen wären so wichtig. Und unsere Ethikkommission ist so zach in der Richtung, weil wo fangen wir an, wo hört man auf? Also das ist ein sehr heikles Thema, die Stammzellen, nach wie vor. Weil wir haben eine schwere Belastung durch unsere Geschichte, ja, vor 70 Jahren. Denkt an Kollegen, die nicht sehr ethisch gearbeitet haben, damals. Es ist aber, das muss man jetzt sagen und bitte auch nicht falsch verstehen, damals sehr viel trotzdem entwickelt worden. Es war eine furchtbare Zeit, eine grausame Zeit, aber die Ärzte waren...
Der Herr Mengele.
Leider Gottes hat es solche Leute gegeben. Auf der einen Seite, weil es einfach ganz grausliche Leute waren. Auf der anderen Seite waren die Leute sehr innovativ. Auch Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn man so die Geschichte anschaut, 1905 zum Beispiel ist das Lidocain entwickelt worden von Einhorn. Also alle oder viele Dinge, die wir heute jeden Tag verwenden, sind schon uralt. Und ich glaube, wir sollten uns dem nicht verschließen. Also ich bin offiziell absolut für Stammzellentherapie. Mhm. In klaren Indikationen. Ja.
Aber das heißt, also wenn ich das ein bisschen... Normalsprache übersetzen darf, mit Stammzellen könnte man eigentlich selber Gott spielen, so ein bisschen.
Ein bisschen, wenn man es falsch einsetzt, natürlich. Was man natürlich machen könnte, ich habe das ewige Leben angesprochen, ewig, was ist ewig? Ja? Mhm. Ich kenne so viele Patienten, die waren gern 50 oder 60 geworden, wenn man einer helfen hätte können. Ja. Und es gäbe viele Möglichkeiten, mit Stammzellen etwas zu tun. Ich sehe es jetzt nur am Bewegungsapparat mit den minimalistischen Wachstumsfaktoren, ja, die, was die bewirken können, was die wieder an Schmerzfreiheit bieten können.
Aber ja, wieso ist es ethisch, ist da die Ethik immer wichtiger wie die Gesundheit?
Mhm. Es gibt eine ganz strenge Ethikkommission und da muss man durch und gewisse Indikationen, also Schmerzbilder, Krankheitsbilder, sind von dem ausgenommen und da darf man das einfach nicht machen. Ja, das ist halt in unserem Land so. Andere Länder sind wieder anders gestrickt, die kennen auch andere Länder, wo das Gesetz ein bisschen anders gehandhabt wird. Ja, Russland zum Beispiel, wo ich bei einem großen Kongress war im Dezember 19, wo ich mit solchen Augen drinnen gesessen bin und mir gedacht habe, alter Schwede, wo bin ich? Das war wirklich interessant, da war von der ganzen Welt Amerikaner, Israeli, Russen, Vietnamesen und so weiter, da, die sich mit Stammzellen intensiv auseinandersetzen und das hat mich wirklich fasziniert, was da möglich ist. Mhm. Aber da sind wir noch nicht und ich denke mir, das wird sich Step by Step eröffnen hoffentlich und das wäre ein zusätzliches Tool, was ich sehr begrüßen würde, um schon das kurativ einzusetzen. Wir können ja alt werden, aber wir sollen halbwegs gesund bleiben. Ja? Mhm. Das ist es einfach. Wenn dann mal der Fuß wehtut oder was, ist es ja nicht so. Aber wir haben wirklich schwere Erkrankungen, die man vielleicht mit dem ganz gut managen könnte.
Sehr spannend, was dann noch auf uns zukommt. Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss nur ein bisschen auf den Anfang unseres Gespräches nochmal. Was denkst du, sollte man im System ändern? Weil du hast gesagt, das wird oft in der Schulmedizin auch indoktriniert, eine gewisse Haltung gegenüber auch alternativen Sachen und so weiter.
Genau.
Denkst du, sollten die offener werden?
Absolut. Ich würde das miteinander sehr begrüßen. Manche Kollegen sind eh schon sehr weit. Ich kriege viele Zuweisungen von Psychiatern, von Neurologen. Aber es gibt halt nur sehr viele old-fashioned Guys, ja, die sagen, das haben wir immer so gemacht, machen wir weiter so, was soll das, gibt keine Evidenzen. Es gibt sehr viele Evidenzen und ich sitze oft nächtelang und suche in den PubMeds, in den Medlines nach Studien, nach Arbeiten einfach, weil ich das untermauern möchte. Ich arbeite ja evidenzbasiert und will nicht gegen wem arbeiten, sondern miteinander und wirklich die Gesundheit fördern. Und du hast recht, ich habe das dahinter schon verstanden, was du mir gesagt hast. Man sollte das nicht verteufeln. Ja, das wäre auch mein Wunsch an die Politik, die auch genauso gefordert ist in der Richtung und hetzt. Es gibt da einen Lehrstuhl für Ganzheitsmedizin, der mehr oder weniger in Wien gerade richtig adrat wird. Und was wirklich schade ist, da sitzen wirklich gute Leute drinnen, Leute, die sich wirklich viel Gedanken machen, die keine Scharlatane sind. Und mich wundert es oft nicht, wenn Leute sagen, ich war beim Heilpraktiker in Deutschland. Mich wundert es nicht. Und ich verteufel das auch nicht, weil das hat vielleicht für den Patienten, der sich da sehr schlecht aufgehoben gefühlt hat, weil ihm keiner zugehört hat, in dem Fall der Mensch große Ohren für ihn gehabt hat und ein großes Herz und ihm zugehört hat und minimalistisch vielleicht an ihrem Hand angelegt hat, allein das ist schon geholfen. Mhm. Das gesprochene Wort, ihr wisst, ihr seid Tony Robbins Jünger, das macht was aus. Mhm. Und das Wie. Wie sage ich jemand eine Diagnose? Mhm. Und da sitze ich mit mir selber, bevor der Mensch hereinkommt zu mir und überlege mir, wie teile ich das jetzt mit? Mhm. Und das würde ich mir von meinen Kollegen so wünschen, ein Gesprächsmilieu, eine Gesprächskultur ordentlich zu führen.
Wenn das die Politik in sich selbst schon nicht hinkriegt, dann ist es wahrscheinlich schwer, das für die Medizin zu verlangen von der Politik.
Du sprichst natürlich sowas an wie ein Todesurteil, wenn du sagst, du hast jetzt nur 3 Jahre zu leben. Das macht natürlich auch was mit deinem Kopf und dann redst du das natürlich dementsprechend auch so ein. Ne? Genau. Also das ist
wenn der Doktor sagt, ich lebe nur 3 Jahre, lebe ich nur 3 Jahre.
Genau, das ist der Punkt. Und der Fakt stimmt schon, ja. Der Patient hat ein Ablaufdatum, besser gesagt, ja, das ist so. Aber es kommt auf die Kommunikation drauf an. Und das würde ich viel mehr fördern. Ich sehe das auch bei jungen Kollegen. Ich schreibe mir ja nie hin, dass ich Arzt bin, wenn ich zu einem anderen Kollegen gehe. Ich schaue einmal, wie reagiert der mit mir? Oder in einer Ambulanz. Ja, warum sind Sie da? Zack, zack, zack. Ich weiß, das muss schnell gehen in einer Ambulanz. Aber guten Morgen geht immer noch.
Ja.
Oder ein nettes Hallo, wie geht's Ihnen? Willkommen zu meiner. Ich bin nämlich auch oft stressig, ich habe auch viel zu tun, bin Mama, Hausfrau, Ehefrau, ich soll alles unter den Hut kriegen, habe eine Praxis, viele Kurse an den Wochenenden, aber der Patient kann gar nichts dafür, wenn ich wenig geschlafen habe.
Ja. Mhm.
Und ich glaube, ich kenne es mir auch schon lange, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man dem Gegenüber das nicht spüren lässt, wenn es einem mal nicht
so gesehen sind wir auch ein bisschen Ärzte, wir therapieren die Leute, dass sie am Wochenende das, was sie die Wochen erlebt haben, vergessen.
Du sagst, dass
sie eine gute Zeit haben.
Genau, in diesem Sinne, genau.
Sabine, abschließend beim Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Wordrap, kurze Fragen, kurze Antworten.
Mhm. Bier Wordrap.
Medizin bedeutet für mich
alles.
Mhm. Wenn ich keine Ärztin wäre, wäre ich in welchem Land und welcher Beruf?
In Lateinamerika Fremdenführerin.
Mhm. Lateinamerika fasziniert mich, weil?
Ich viele schöne Stunden dort erlebt habe, viele Begegnungen gehabt habe, weil ich die Kultur sehr schätze, die alten Inka-Kulturen, die alten Indigenas. Das fasziniert mich einfach extrem. Mhm. Musik, Salsa, Merengue.
Lebensfreude.
Ja.
Und das würde ich einem Menschen jetzt, der jetzt zuhört, dem unseren Hörer mitgeben, was soll er oder sie machen, um gesund zu bleiben?
Aufs Immunsystem schauen, Psychohygiene machen, sie von toxischen Beziehungen lösen, ganz wichtig. Es gibt Menschen, die tun einfach überhaupt nicht gut. Und ich glaube, davon soll man sich auch ablösen. Man soll sich das einfach nicht zugelassen. Man soll seine Lebensfreude erleben. Das können kleine Dinge sein. Ja? Das kann ein schöner Spaziergang in der Sonne sein. Das kann alles sein. Das kann für jeden irgendwas sein. Aber man muss seine Freude sich erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und never give up, mein alter Spruch. Aufgeben tut man Postbackel.
Sehr schön. Abschließend noch die Frage, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Ui, ja, da gibt's natürlich viel. Da gibt's Wissenschaftler, mit denen ich gern zusammengekommen war, gescheite Frauen, gescheite Männer, die was entwickelt haben. Es gibt Sänger, ich stehe auf Musik. Mit wem ich mich ganz gern noch getroffen hätte, David Bowie.
David Bowie, schön. Ja, in diesem Sinne, liebe Sabine Wied-Baumgartner, vielen Dank, dass du uns empfangen hast in der Praxis. Wir werden uns jetzt noch eine Infusion anhängen lassen von dir.
Auf jeden
Was
Fall.
Was kriegen wir da noch genau?
Ihr kriegt heute einen Immunbooster, weil ihr seid wieder draußen dann auf der Piste sozusagen. Ich habe euch heute hergekriegt eine Badewanne voll Brokkoli, weil so viel sind 7,5 Gramm Vitamin C.
Wow.
Dann habe ich euch ein paar Vitamine, also B-Vitamine dazu dann. Das Ganze ist ja nur einmal ein Booster. Ihr wisst ja, wasserlösliche Vitamine holen sich ja nicht so ewig im Körper, da muss man es auch wieder zuführen. Und dann habe ich euch noch ein paar wichtige Aminosäuren dazu dann, die halt wirklich interagieren mit dem Stoffwechsel. Ich kenne natürlich eure Blutbilder, auf das möchte ich jetzt da nochmal zu sprechen kommen, dass das nicht Wald und Wiesen sein soll, dass man sagt, machen wir ein bisschen. Nein, auch das ist eine Wissenschaft und das sollen wir ordentlich betreiben.
Und in diesem Sinne, ihr werdet dann das Foto sehen auf Instagram, schaut gerne vorbei, von der angehängten Infusion von Karl und Pascal. Danke, liebe Sabine.
Danke für euren lieben Besuch.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Frühstück mit Bier.